Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin noch ganz erfüllt von dem, was wir gerade gehört haben und erlebt haben. Und dann gibt es noch die andere Seite auch des Lebens, die ich im Moment mal einblenden möchte. Vor einigen Tagen unterhielt ich mich mit einer ganz engagierten Frau unserer Gemeinde. Die sagte, alle ziehen sie an mir, die ganze Familie. Es sind schon große Kinder, aber wenn es um irgendwelche Dinge geht, immer Mama kannst du nicht, Papa kannst du nicht. Also ein ständiges Ziehen, jeder will was von mir. Oder im Berufsalltag, du bist qualifiziert, hast den Eindruck, alles das, was nötig ist für den Beruf, bringst du mit und dennoch bist du abends fix und fertig zu Hause. Ich unterhielt mich gestern mit einem jungen Mann, der auch so seine Not klagte. Im Beruf große Ansprüche erfüllen zu müssen und gleichzeitig aber auch in der Gemeinde, in der Familie doch alles geben zu wollen. Oder wenn wir so an unsere Situation denken, mit der 94-jährigen Mutter von meiner Anne, auch dafür Zeit zu haben und manche Dinge einfach auch leisten zu müssen. Und dann erleben wir zurzeit heute auch durch die Wahlen in Schleswig-Holstein, Bundestagswahlen, da geht es um die soziale Gerechtigkeit. Und ich frage mich manchmal, wissen die Menschen, die sowas beschreiben, überhaupt, um was es geht? Das ist ja sehr schnell so mit materiellen und finanziellen Dingen belegt, das Thema soziale Gerechtigkeit. Geht es nicht um viel mehr? Geht es nicht um einen Zusammenhalt auch in einer Gesellschaft, wenn es darum geht, für die anderen, die schwach sind und betagt sind, da zu sein? Werden wir eigentlich dem gerecht, was oft auch andere von uns fordern? Wenn dein Zeitkontingent erschöpft ist, wenn du sagst, ich kann mich kaum mehr einbringen, wenn die Kraftreserven begrenzt sind, wo kommt neue Kraft her? Der eine oder andere, der vielleicht finanziell auch in einer Engphase ist, ich habe keine Ressourcen mehr, um groß was geben zu müssen. Und ich habe mich gefragt, wie stark sind eigentlich diese Begrenzungen, die wir Menschen oft erleben, wie stark sind diese Begrenzungen, dass sie in unsere Denkungsweise, in Denkweise auch als Christen hineinführen? Und die Feststellung, die für mich wichtig ist, und das haben wir heute auch gehört, welche Erfahrungen in unserem Leben zeigen uns, dass wir es mit diesem lebendigen Gott zu tun haben, der uns veranlasst zu sagen, dennoch bleibe ich stets an dir. Dieses Dennoch vom Hiob. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, was erleben wir mit ihm? Was lernen wir von ihm? Was das erweitert, das vielleicht auch unseren Horizont, das soll uns heute Morgen beschäftigen. Den Gottesdienst habe ich unter ein Thema gestellt, Gottes Möglichkeiten, das Geheimnis vom Nehmen und Geben. Der Predigttext steht dazu in Lukas 9 und die auch folgenden Texte bin ich Eckhard Becker dankbar, dass er uns diese Texte auch vorliest. Zunächst den Predigttext aus Lukas 9, die Verse 10 bis 17.
Ich probiere das mal von hier aus. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich mit ihnen allein in eine Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 zu ihm und sprachen, »Lass das Volk gehen, dass sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden, denn wir sind hier an einer einsamen Stätte.« Da sprach er zu ihnen, »Gebt ihr ihnen zu essen.« Sie aber sprachen, »Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. es sei denn, dass wir hingehen sollen und für dieses ganze Volk Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich lagern in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich lagern. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und segnete sie, brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll.
Vielen Dank. Diesen bekannten Text möchte ich in kleinen Abschnitten gemeinsam erschließen. Das sind kleine Schritte. Als erstes möchte ich über Erfahrungen und Erinnerungen berichten. Welche Erfahrungen in deinem Leben sind so bestimmend gewesen, dass du sagst, da ist mir Jesus begegnet. Da ist mir wirklich Jesus begegnet. Wir haben ja auch so eine Art von Erinnerungen, ich würde sagen so ein Fotoalbum. Wie oft blätterst du in diesem Fotoalbum deines Lebens? Gibt es bei dir so eine Kultur des Erinnerns, dass du sagst, doch, es gibt bestimmte Momente, die halte ich bei mir wach? Wenn wir an die Geschichten unserer Familie denken. Wolfhard hat uns gerade so eine ganz markante Geschichte und Erlebnis erzählt. Und selbst Gott sagt in 5. Mose 6, dieses Schema Israel, höre Israel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das sollst du deinen Kindern immer wieder sagen. Das ist bis heute wach. Dieses Erinnern, das habe ich für dich getan. Es ist wahr, es gibt bei uns die guten Erinnerungen, die wir gerne weitergeben. Und dann sicherlich auch so manche negative Erfahrungen, über die wir manchmal auch schweigen. Es sei denn, dass wir so am Abendmahlstisch geöffnete Augen bekommen über das, was unser Leben ausmacht. Bei diesen negativen Erinnerungen bin ich an eine Situation erinnert worden in meiner Schulzeit. Es hätte mich sehr interessiert, mehr über das Dritte Reich zu erfahren. Meine Lehrer haben darüber nicht berichtet. Das haben sie richtig totgeschwiegen. Ich habe das immer nicht verstanden, dass so ein Stück Geschichte, deutsche Geschichte von 33 bis 45, ausgeblendet war. Sag ich, warum reden die darüber nicht? Und das andere haben vielleicht der ein oder andere auch schon erlebt, wenn du Menschen in der letzten Wegstrecke des Lebens begleitest. Wenn sie so von der Zeit in die Ewigkeit, so vor dieser Schwelle stehen, wenn ihr Leben sich neigt. Wie oft erleben wir auch, dass manche Menschen so schwer sterben können. Da ist noch etwas, das muss noch in Ordnung gebracht werden. Versöhnung, um zu sterben. Es gibt also Erinnerungen und Erfahrungen, die uns besonders im Leben prägen. Und wenn wir heute auf die Erfahrungen, die die Jünger machen mit Jesus, einmal besonders uns konzentrieren, müssen wir sagen, es gibt bestimmte Erfahrungen, Situationen, die haben auch eine Vorgeschichte. Das, was wir gerade gehört haben, dieser bekannte Text, das Speisung der 5000, hat eine Vorgeschichte, wenn man die mal einblendet und sich das vor Augen führt, dann lesen wir beispielsweise in Lukas 8, 49 bis 56 folgenden Text.
Deswegen lese ich von da vorne. Da er noch redete, kam einer vom Gesinde des Obersten der Schule und sprach zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Da aber Jesus das hörte, antwortete er ihm und sprach, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Da er aber in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen, denn Petrus und Jakobus und Johannes und des Kindes Vater und Mutter. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, weinet nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, wussten wohl, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus, nahm sie bei der Hand und rief und sprach: Kind, stehe auf. Und ihr Geist kam wieder, und sie stand alsobald auf. Und er befahl, man sollte ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, dass sie niemand sagten, was geschehen war.
Jesus weckt einen toten Menschen auf. Und Jesu Feststellung ist, das Kind ist nicht tot. Und die gesamte Familie, auch die Jünger, lachen Jesus aus. Das dürfen wir nicht überlesen. Auch die Jünger lachen diesen Herrn aus. Als wollten sie sagen, der hat ja keine Ahnung. Sie ist wirklich tot. Nach dieser Totenauferweckung sagt ja Jesus einen besonderen Hinweis. Sie sollten nicht darüber reden. Sie sollten nicht darüber sprechen. Weil bei den frommen Israeliten eins deutlich war, wenn der Messias eines Tages kommen wird, gibt es bestimmte Merkmale. Und ein wesentliches Merkmal ist, dass er Tote zum Leben erweckt. Und Jesus musste noch leiden. Er musste noch ans Kreuz. Er wusste ganz genau, wenn das jetzt schief geht, dann kann ich diesen Auftrag Gottes nicht erfüllen. Also schweigt darüber. Dass es dennoch in der Bibel steht und wir nachlesen können, auch mit dieser erschreckenden Feststellung, dass Menschen eine Erfahrung mit Jesus machen und sie lachen darüber. Sie können das kaum glauben. Wenn wir das vielleicht noch einmal ein bisschen in Erinnerung halten, um später mal andere Schritte auch zu merken und wahrzunehmen. Die Jünger erleben etwas mit Jesus, ein durchgreifendes Erlebnis, und zusammen mit der Familie lachen sie den Herrn aus. Ich habe den Eindruck, das, was die Jünger da erlebt haben, hat Jesus auch tief beeindruckt und hat festgestellt, was diese Jünger brauchen, ist Vollmacht. Sie müssen mit dem Heiligen Geist bevollmächtigt werden, ihren Dienst wahrzunehmen. Und darum lesen wir in Lukas 9, 1 bis 6 so diese Beauftragung, die Jesus ausgesprochen hat.
Er forderte aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Teufel und dass sie Seuchen heilen konnten. Und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Und sprach zu ihnen: Ihr sollt nichts mit euch nehmen auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. Es soll auch einer nicht zwei Röcke haben. Und wo ihr in ein Haus geht, da bleibet, bis ihr von dannen zieht. Und welche euch nicht aufnehmen, da gehet aus von derselben Stadt und schüttelt auch den Staub ab von euren Füßen, zu einem Zeugnis über sie. Und sie gingen hinaus und durchzogen die Märkte, predigten das Evangelium und machten gesund an allen Enden.
Der zweite Punkt nimmt das jetzt auf, wenn wir über persönliche und geistliche Begabung nachdenken wollen. Es gibt ein Spannungsverhältnis, und das ist auch in der Gemeinde oft anzutreffen, in deinem Leben auch anzutreffen. Es gibt diese persönliche Begabung. Du bist von Gott wirklich begabt. Auf welchem Gebiet auch immer. Und dann gibt es diese andere Dimension, wo nochmal der Geist Gottes dich in besonderer Weise salbt, wo es eine geistliche Begabung gibt. Wir sprechen dann von Berufung. Das, was Jesus mit den Jüngern erlebt hat, in der Situation, wo er diese tote Tochter auferweckt hat und ihm klar wurde, Sie brauchen diese Salbung, sie brauchen diese Beauftragung, sie brauchen diese Vollmacht. Und da steht auch wieder, dass sie Kranke heilen sollen, dass sie eine uneingeschränkte Vollmacht übergibt Jesus. Sie brauchen diese Berufung, sonst bleiben sie bei dieser menschlichen Seite, den Herrn auszulachen, weil sie etwas erleben, was sie nicht verstehen können. Jesus nimmt die Jünger in eine Jüngerschaftsschule und er bespricht das mit ihnen, er bevollmächtigt sie. Und das, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist hier auch der wesentliche Punkt, wenn es um Gemeindebau geht. Wenn wir Menschen helfen, ihre Begabungen zu entdecken und im Einzelfall auch zu glauben, dass sie eine Berufung glauben können. Die Gemeinde Gottes lebt von diesen Menschen, die Berufene sind und die sich senden lassen. Das gilt nicht nur für das Hauptamt, das gilt zutiefst auch für das Ehrenamt. Sind wir denn, so habe ich mich gefragt, frei von menschlichen Schwächen oder Begrenzungen? Nein. Nein. Jesus wusste ganz genau, ich muss diese Menschen, die Jünger, bevollmächtigen, damit sie in der Kraft Gottes etwas tun, was Menschen bewegt, an mich zu glauben. Was sie aber in der Geschichte gehört haben, das ist bemerkenswert. Obwohl sie erlebt haben, was Jesus getan hat bei der Totenauferweckung, obwohl sie beauftragt wurden von Jesus, hinzugehen, vom Reich Gottes zu predigen, nichts mitzunehmen, nicht zu viel mitzunehmen, nichts mitzunehmen, weil sie versorgt werden sollen, erleben diese Jünger jetzt eine Situation, die hat mich richtig erschrocken gemacht. Jetzt sind da 5000 Menschen, ist natürlich schlimm genug. Aber das, was wir von Jesus nie gelernt haben, wie reagieren die Jünger? Schick sie weg. Die Menschen, die da sind, die Jünger sagen, schick sie weg. Die Jünger beauftragt, den Menschen die Liebe Gottes zu bringen, reagieren hier in einer Weise, da musst du erstmal tief Luft holen. Die Menschen sollen weggeschickt werden und die Gegenwart Gottes nicht erleben. Obwohl die Jünger vorher mit Jesus so viel erlebt haben. Wir kommen zum dritten Punkt, um nochmal deutlich zu merken und vielleicht zu beschreiben, wie geht eigentlich Gott mit diesem Mangel um? Wir erleben ja Mangel. Es ist ja auch nicht verwunderlich, wenn du vor so einer Herausforderung stehst. 5000 Menschen, der Tag geht zu Ende. Was macht das mit uns, wenn wir Mangel haben und diesen Mangel auch erkennen? Wenn wir in existenzielle Mängel hineingetrieben werden. Ihr wisst, dass wir beim Netzwerk Nächstenliebe ja auch den Bereich der Schuldnerberatung haben. Und hier ist neuerdings in den neuesten Erhebungen auch ermittelt worden, dass oft psychische Erkrankungen und finanzielle Not eng zusammenhängen. Also was macht das mit dir, wenn du finanziell am Ende bist? Wenn du unter Kraftverlust leidest und Burnout, wenn Krankheit und Seelenpein dich so belasten? Was trauen wir Gott dann noch zu? Was trauen wir Gott dann noch zu? Ich möchte das hier auch zur Ehre Gottes bekennen. Mein rechtes Auge ist ganz schwer. Ich kann da kaum lesen. Insofern danke ich Eckart Becker, dass er hier mir beim Lesen hilft. Also, ich bin selber in einer Situation, wo ich sage, Jesus, nur du kannst mir helfen, bei allem, was die Ärzte auch tun. 5 Brote und 2 Fische und 5000 Menschen, das muss dich erschrecken, das lässt dich nicht kalt. Und die Reaktion der Jünger kann ich fast verstehen. Aber die Menschen wegzuschicken, ihnen keinen Platz mehr im Reich Gottes zuzugestehen. Soll das der einzig machbare Weg sein? Und Gott ist ja wunderbar. Das ist ein richtiger Stratege. Wir merken das ja jetzt, als wir heute hierher gekommen sind und das Vergleichen zur letzten Anreise, haben wir auch beide gesagt, es ist ja alles grün geworden. Es war noch alles karg, alles grün. Das ist die Strategie Gottes. Das ist die Strategie Gottes. Er hat einen Plan mit seinen Menschen, er hat einen Plan mit seiner Schöpfung und das ist zu ersehen. Was macht Gott? Gott sagt, verschaff dir erstmal einen Überblick. 5000 Menschen ist riesengroß. Verschaff dir erst einmal einen Überblick. Und er lässt sie dann sitzen, aufteilen in 50er-Gruppen. Ich kenne Menschen, die sind resigniert, weil sie so eine Schuldenfalle reingeraten sind. Ja? Die Briefe, die im Briefkasten sind, die werden gar nicht mehr geöffnet, die werden beiseite gelegt. Damit löst sich nur kein Problem, Kopf in den Sand zu stecken. Also Gott sagt, verschaff dir erstmal einen Überblick, Mensch, Jünger, Bevollmächtigter. Lass sie doch mal in 50er-Gruppen sich aufteilen. Es wird übersichtlicher. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir können die Nöte der Welt doch nicht auf unsere Schultern laden, was in dieser Welt alles geschieht. Aber wenn wir in dem kleinen Umfeld, dort wo wir leben, etwas weitergeben, etwas teilen, etwas mitteilen, wenn das jeder macht, wird sich die Welt verändern. Das sind so Teilschritte Gottes, um Maßnahmen zu erschließen, um uns auch wieder den Freiraum zu schenken. Du kannst das beginnen. Mit mir kannst du das beginnen. Dieser große Berg, dieses unübersichtliche Chaos, habe ich dir vor Augen erstmal sortiert. Wenn du diese Erfahrung in deinem Leben machst, dass erstmal so ein Berg von Problemen sich langsam aufteilt, du vielleicht Menschen zur Seite hast, die sagen, ich helfe dir mal so ein bisschen zu sortieren, wird manchmal eine neue Perspektive deutlich. Ich habe vor längerer Zeit einen Bruder begleitet, der nachts nicht mehr schlafen konnte, weil er so viel Schulden hatte. Der hatte ganz übersehen, dass er in einem schuldenfreien Haus lebte. Das war vollkommen ausgeblendet. Der hatte nur die Schulden gesehen, aber dass er selber in so einem Haus lebte, das quasi schon bezahlt war. Und ihm klarzumachen, was das für ihn bedeutet, diese geschenkten Freiräume nutzen zu können. Also noch einmal die Strategie Gottes, sagt dir, lass es doch zu, ich helfe dir, einen Überblick zu gewinnen. Der vierte Punkt, den wir heute betrachten wollen, ist das neue Bewusstsein vom Nehmen. Im Bibeltext, man muss bei der Bibel immer aufpassen, dass man bestimmte Texte, Formulierungen nicht überliest. Das steht in unserem Predigtext, und Jesus hob die Augen auf zum Himmel. Steht da. Und jedes Mal, wenn ich solche Formulierungen sehe und lese, warum steht das da? Warum steht das da? Ich habe zutiefst den Eindruck, dass hier deutlich wird, dieser Jesus, der Mensch war, hat das Problem genauso gesehen. Er hat das genauso gesehen. Als Mensch hat er gesehen, 5000 Leute, dann ist doch gar nichts zu packen. Und ich habe den Eindruck, das war mir so vor Augen, dass er zum Himmel hochguckt und sagt, Vater, wie soll ich denn das packen? Wie soll ich denn das hinkriegen? Dass selbst Jesus mit dieser Frage zu seinem Vater gegangen ist und sagt, wenn einer helfen kann, dann bist du es. Wenn einer helfen kann, dann bist du es. Und Gott, höre ich fast antworten, ich stelle mich zu dir. Ich bleibe der Handelnde. Und was passiert dann? Es ist nicht so, dass die Jünger, die sprachen ja von 5 Broten und 2 Fischen. Ja? Hätten ja austeilen können. Nein, Jetzt passiert das ganz Entscheidende. Und da beginnt das Wunder, dass Jesus austeilt. Jesus teilt aus. Und da beginnt bereits das Wunder. Die Jünger lassen sich darauf ein. Ist das nicht interessant? Erst diese Ohnmachtssituation, damit nicht fertig zu werden. Und jetzt gibt ihnen Jesus Brot und Fische und sie teilen aus. Wir lesen nicht, dass sie sagen, Herr, das wird nicht lang. Irgendwie war auf einmal wieder so dieses ganz tiefe Bewusstsein, ich habe doch mit diesem Jesus erlebt. In seiner Gegenwart haben wir keinen Mangel, werden wir gesund. Jesus teilt aus. Und die Jünger lassen sich darauf ein. Und in diesem Teilen ist gleichzeitig auch ein großes Wunder verbunden. Das, was wir dann austeilen, das wird von Gott gemehrt. Ich nehme gern dieses Beispiel, weil ich davon Herzen auch glücklich bin, mit Anne verheiratet zu sein. Die Liebe zu meiner Frau erstreckt sich nicht nur auf unsere Kinder, auf unsere Enkelkinder. Und wir waren gestern erst da bei den ganz Lütchen, drei Enkelkindern. Und du kriegst die Liebe zurück. Ja? Wo wir gesagt haben, das wird Hochzeitsfeier, das wird ziemlich spät. Ja? Die kriegst die Liebe zurück. Wenn du wirklich vorbehaltlos liebst und gibst, du kriegst mehr zurück. Jesus will unseren Blick verändern. Wir sollen nicht auf das Geben sehen, das, was wir notwendigerweise weitergeben, sondern wir sollen ganz neu das Nehmen aus Gottes Hand entdecken. So wie Jesus gegeben hat, so sollen wir auch erleben. Das ist das eigentliche Geheimnis, dass wir etwas entgegennehmen aus Gottes Hand. Der fünfte Punkt, das Geben im Reich Gottes. Also nach dem Nehmen mit dieser wunderbaren Erfahrung, dass Jesus erst einmal den Vater auch verherrlicht hat und angesprochen hat. Das Geben in Verbindung mit diesem Geheimnis, dass wir das aus Gottes Hand nehmen, führt zu einem Überfluss, führt zu einer grenzenlosen Verherrlichung Gottes. Johannes 3,16 beschreibt das in besonderer Weise. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, dahin gab. Auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist das. Gott sortiert nicht nach Lieblingskindern. Gott hat Jesus gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist dieses besondere Geben im Reich Gottes. Das Geben im Reich Gottes kennt keine Bedingungen und Voraussetzungen. Das Geben Gottes ist vorbehaltlos. Das Geben Gottes schenkt seiner Welt und seiner Schöpfung die Existenzgrundlage. Und dieses Wunder, das Reich Gottes multipliziert sich. Es entsteht Überfluss. Wir werden von der Herrlichkeit Gottes überschüttet. Was haben die hinterher alles zusammengesucht? Körbevoll. Und da sage ich, ist die Bibel wieder so ein ganz nüchternes Buch. Da hätten sie auch noch ein paar Sätze nochmal, wie euphorisch die Jünger reagiert hätten oder so. Braucht gar nicht dazu stehen. Du bist selber überrascht. Wer hätte denn das gedacht? Mit dem Wenigen und hinterher der Überfluss. Aber so ist Gott. So ist Gott. Und wenn du das in deinem Leben mal so prüfst oder wieder wachrufst, Thema Erinnerung, Erinnerungskultur, wenn du merkst, wo habe ich das erlebt, dann wird der eine oder andere unter uns sagen, ich habe es erlebt. Ich war am Ende meiner Kraft. Ich hatte keine Hoffnung, gesund zu werden. Ich war finanziell ausgebrannt. Ich war körperlich ausgebrannt. Aber da kommt so die Wirklichkeit Gottes rein. Und dass wir sprachlos werden, weil wir demütig werden über dieses Handeln Gottes, hat mit zwei Dingen zu tun. Das erste, mich entscheidende ist, dass Gott nicht den erhobenen Zeigefinger zeigt und sagt, ich habe es euch doch gesagt. Ich habe es euch doch gesagt. Ich bin allmächtig. Und das andere, dass wir die Erfahrung machen dürfen in der Gemeinde, dass uns dieses hilfreiche Geben durch Schwestern und Brüder geschenkt wird. Das macht Gemeinde aus. Füreinander da sein. Ich war dir sehr dankbar, Eckart, dass du heute nochmal auch so dieses Gebet für die Kranken nochmal so erwähnt hast, die vielen Adressen, wo du aber auch selber gesagt hast, den einen oder anderen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da merkte man auch, wäre schön, wenn ich wieder Kontakt bekäme. Ja? Das ist das. Jesus ist mit uns unterwegs und er möchte diese Erfahrung mit uns gemeinsam machen. Dass er, dieser Christus in uns, den anderen Menschen erreicht. Noch einmal zum Himmel aufblicken Jesu. Ich habe darüber nachgedacht und mir kam die Situation nochmal in Sinn. Jesus war ja Gottes Sohn. Das wäre doch ein leichtes für ihn gewesen, das zu machen, einfach zu machen, weil er allmächtig ist. Das hat Mose auch gemacht. Könnt ihr euch erinnern? Soll ich euch dann aus diesem Felsen Wasser fließen lassen und haut mit seinem Stock dagegen? Ja? Und die Konsequenz, er durfte nicht in das gelobte Land, weil er Gott nicht die Ehre gegeben hat. Und dieser allmächtige Sohn Gottes, der hat die Demut, den Vater zu fragen, wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Davon lerne ich. Ich lerne davon, demütig zu sein in Situationen meines Lebens, nicht auf meine Qualität zu bauen, auf meine Kraft zu bauen. Ich möchte gern auf diese Gegenwart Gottes bauen und ihn fragen, wie soll ich denn damit umgehen? Nochmal diese fünf Elemente, jetzt nochmal auf einen Blick. Und die verbinde ich dann auch so mit einem, ja, fast mit einem Gebet für mich und für euch. Ich wünsche mir und dir Erfahrungen und Erinnerungen, die sich tief im Herzen verankern. Ich wünsche mir und dir, dass unsere von Gott geschenkten persönlichen und geistlichen Begabungen zu einer Lebensberufung führen. Ich wünsche mir und dir die Gewissheit, dass unsere Defizite und Mängel für Gott kein Problem sind. Ich wünsche dir, dass unser ganzes Leben ein Nehmen ist und bleibt. Und ich wünsche mir und dir, dass sich das Geben im Reich Gottes in unserem Leben multipliziert, dass wir mehr erhalten, als wir je geben könnten. Diese Erfahrung mit dem lebendigen Gott wünsche ich dir und mir. Gott segne uns. Amen.